Wollen wir mal weitermachen? Also, wann immer wir irgendwie mit Verbindungsaufbau und dann Übertragung über die Verbindung zu tun haben, kommen natürlich irgendwelche Protokolle zum Einsatz, ja, damit klar ist, wie das Ganze ablaufen muss. Darin wird zum Beispiel festgelegt, in welcher Reihenfolge passiert was, also wann werden welche Informationen übertragen. Das Protokoll legt auch fest, wie bestimmte Informationen zu kodieren sind. Ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man was machen kann. Und wenn sich nicht alle darüber einig sind, dann wird halt Kommunikation generell nicht funktionieren. Das gilt schon letztendlich schon direkt, wenn Sie unmittelbar verbundene Gesprächspartner oder permanent verbundene Gesprächspartner haben. Ja, selbst zwei Anwendungen, die auf einem Rechner laufen und irgendwie sich miteinander austauschen müssen, müssen sich darüber einig sein, wie das Ganze zu funktionieren hat. Was auch Teil des Protokolls oder eines Protokolls immer ist, ist die Frage, was bedeutet es eigentlich? Was bedeuten die Informationen, die ausgetauscht werden? Ja, wenn zum Beispiel klar ist, etwa zwei deutschsprachige Systeme, also die Daten in deutscher Sprache austauschen, machen was, dann können die zum Beispiel eine gemeinsame Codierung für ASCII-Zeichen oder sowas verwenden und eine von diesen Standard-Latin-Codierungen, wo etwa deutsche Umlaute drin sind. Ja, wenn es deutschsprachig mit irgendwas ganz anderem ist, was sich austauschen will, dann müsste man sich zum Beispiel auf eine andere Codierung einigen, wo die Sonderzeichen aus beiden Sprachen drin sind. Wenn man jetzt Deutsch-Französisch nimmt, ist es kein Problem, weil in den Standard-deutschen Codierungen sind auch alle französischen Sonderzeichen drin. Aber wenn wir jetzt irgendwie Chinesisch oder Japanisch oder sowas mit drin haben wollen, dann wird man wohl auf eine UTF-Codierung umsteigen müssen, wo das alles drin ist. Ja, und es ist natürlich auch so, es hängt immer vom Anwendungsgebiet ab, worum es eigentlich geht. Ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie GPS-Informationen irgendwo hinschicken will, dann kann ich vielleicht einfach das Ganze irgendwie als Bytes kodieren und übertragen, ohne dem irgendwas voranzustellen, weil beide Seiten ein Protokoll sprechen, wo klar ist, das, was hier reinkommt, das sind immer GPS-Daten, die mit so und so viel Byte irgendwie kodiert sind. Ja, also wenn man sich auf ein Protokoll geeinigt hat, dann muss man nicht immer noch Erklärungen vorne wegschicken, sondern durch die Auswahl des Protokolls ist klar, was da passiert. Und was auch dazu gehört, ist Reaktionen auf unvorhergesehene Situationen. Also wenn jetzt Übertragungsfehler zum Beispiel stattfinden oder wenn eine der beiden Seiten das Protokoll nicht korrekt spricht, ja, weil es ist eine fehlerhafte Implementierung irgendwie ist, was soll dann passieren? Wird dann die Verbindung abgebrochen oder versucht man aus den Daten, die empfangen wurden, irgendwas noch zu machen? Ja, wenn Sie etwa sowas wie Videostreaming haben und da sind zwischendurch ein paar Frames kaputt und schmeißen sie die einfach weg. Ja, diese Bilder werden dann nicht angezeigt, dann haben sie für einen Sekundenbruchteil ein Standbild und danach geht es einfach weiter. Wenn es irgendwelche buchhalterischen Daten sind, dann werden sie das bei einer Übertragung nicht hinnehmen, dass, was weiß ich, von einem ganzen Tag die Datensätze irgendwie falsch sind oder komplett fehlen, dann muss eine Neuübertragung angestoßen werden. Und auch solche Sachen sind einfach Teil von einem Protokoll, das eben, das man festlegt, wenn die Empfängerseite erkannt hat, hier war ein Übertragungsfehler, was ist dann zu tun? Ja, je nachdem, es wird entweder gar nichts getan, man ignoriert es einfach, oder man schickt eine Meldung zurück auf demselben Kanal oder vielleicht auf einem anderen Kanal, wenn es ein eindirektionaler Kanal ist, wo man sagt, hier, die und die Daten habe ich nicht bekommen, bitte nochmal schicken. Gut, also diese Geschichte hat man schon kurz ein bisschen besprochen. Unilateral, bilateral, multilateral. Das ist nochmal eine andere Beschreibung von dem, was wir vorhin schon hatten, wo es also um die Richtungen auch geht. Ja, wenn wir was Einseitiges haben, das geht eben immer nur in eine Richtung. Rundfunk wäre ein Beispiel dafür. Und das Einseitige kann natürlich auch in umgekehrter Richtung einseitig sein. Dann haben wir die normalen zweiseitigen Sachen, wie eben Telefonie, wo es einfach in beide Richtungen möglich ist. Und mehrseitige Dienste sind etwas wie eben Konferenzgespräche, wo einfach mehrere Seiten dran beteiligt sind. Wie kann man jetzt so Duplex-Verfahren umsetzen? Bei der analogen Telefonie gibt es da etwas, das nennt sich Gabelschaltung. Und im Wesentlichen geht es darum, wenn Sie über so eine Zweidrahtverbindung, wie sie für einfache Telefonie nur nötig ist, wenn Sie da halt von beiden Seiten Informationen reinstecken, also Sachen auf die Leitungen draufbringen, dann hätten Sie normalerweise so einen Echo-Effekt. Ja, Sie haben eine gewisse Übertragungszeit, die nötig ist, und an der Gegenseite würde das dann praktisch direkt wieder zurückgeschickt werden, und Sie würden auch Ihre eigene Stimme immer im Hörer drin haben, und deswegen macht die Gabelschaltung so eine Art Echo-Unterdrückung, damit genau das nicht passiert. Ja, das ist einfach ein technisches Bauteil, was eben diese Eigenschaft hat, und dadurch kann man so eine einfache Zweidrahtverbindung nutzen und wirklich gleichzeitig in beide Richtungen sprechen. Ja, und in dem Fall ist es eben so, dass derselbe Frequenzbereich genutzt wird. Ja, also weil es halt in beiden Fällen dafür gedacht ist, normale Sprache von A nach B und gleichzeitig von B nach A zu übertragen. Und ja, es ist praktisch einfach dann klar, in welche Richtung die Sachen laufen, und dann funktioniert das Ganze. Andere Möglichkeiten sind Zeitduplex und Frequenzduplex. Und da geht es darum, in irgendeiner Form immer etwas zu reservieren für die eine Richtung oder für die andere Richtung. Und das kann man eben auf zwei Methoden machen. Beim Zeitduplex ist es so, dass Sie praktisch sagen, die Verbindungszeit, die ich zur Verfügung habe, die unterteile ich in sehr kleine Intervalle. Und immer im Wechsel, in dem einen Intervall kann nur gesendet werden und in dem anderen Intervall kann nur empfangen werden. Und wenn man diese Intervalle klein genug macht, dann entsteht der Eindruck, dass es durchgehend ist. Ja, das ist so ähnlich wie wenn Sie einen Computer, ein multitaskingfähiges System haben, also Betriebssystem, was halt mehrere Prozesse gleichzeitig ausführen kann. Da haben Sie einen Scheduler, der unterteilt die zur Verfügung stehende Prozessorzeit in kleine Zeitscheiben, und in jeder Zeitscheibe wird halt ein Prozess ausgeführt für ein paar Takte, dann wird er unterbrochen, dann kommt ein anderer Prozess dran. Und das Ergebnis ist auch, weil diese Zeitscheiben so klein sind, dass man das nicht beobachten kann, dass eben auf dem Bildschirm vier Fenster sind und in allen passiert was gleichzeitig. Man hat das Gefühl, die Dinge laufen parallel. Tatsächlich laufen sie aber nicht parallel, sondern es läuft immer nur einer, und der halt immer einen kleinen Sekundenbruchteil, und dann kommt der nächste dran. Ja, und dasselbe kann man eben auch bei der Datenübertragung machen, und dann hat man dieses Zeitduplex-Verfahren, wo eben mal hin und mal her gesendet wird. Ja, und die Alternative dazu ist, dass man Frequenzduplex macht. Das heißt, man hat eigentlich eine bestimmte Bandbreite, auf der man generell Informationen übertragen könnte in eine Richtung. Und das halbiert man jetzt einfach, und in der Regel muss man dann noch so einen kleinen Trennbereich, ja, das ist das, was hier so erkennbar ist, einfügen, um sicher zu gehen, dass es, also wenn man das nicht machen würde, dann wäre eventuell hier an der Zwischenstelle, also genau in der Mitte, wäre nicht klar, geht das in die eine oder in die andere Richtung. Und indem man hier so einen unnutzbaren Bereich, eine Schutzzone einführt, ist eben klar, ob etwas zur Senderichtung oder zur Empfangsrichtung gehört. Ja. Und darüber hinaus kann man auch noch hingehen und Zeitduplex und Frequenzduplex kombinieren. Ja, je nachdem, was eben am geeignetsten erscheint. Also das kann man auch beides gleichzeitig machen. Hier ist eine Übersicht von Standardisierungsgremien. Standard, da fehlt ein D, Standardisierungsgremien. Ja, also die Standards festlegen für solche Übertragungstechniken. Das sind prinzipiell Anlaufstellen, um nach Protokollen zum Beispiel für bestimmte Sachen zu suchen, nach technischen Spezifikationen. Wenn Sie also jetzt wissen wollen, wie ist ISDN, wie funktioniert das genau, dann muss man rausfinden, wer von diesen hat ISDN eigentlich festgelegt, ja, wer hat das standardisiert, und dann findet man irgendwo auf der Webseite praktisch umfangreichere Dokumentationen zu den ganzen Sachen. Ja, und der Sinn, dass man überhaupt sowas hat, ist natürlich, dass also international einfach Austausch möglich ist. Es ist ja zum Beispiel so, dass verschiedene Sachen nicht international standardisiert sind. Wenn Sie einfach gucken, wie klassisches Fernsehen funktioniert, also das normale analoge Fernsehen, dann haben Sie unterschiedliche Fernsehnormen in verschiedenen Ländern. Und das hat dann dazu geführt, als man anfing, über Satellit das Zeug auszustrahlen, sodass jeder alles empfangen konnte, wenn er wollte, dass dann Fernseher auf den Markt kamen, die also multiformatkompatibel waren. Ja, also was weiß ich, in Amerika hat ja zum Beispiel das Stromnetz auch eine andere Frequenz als bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wo welches ist. 50 und 60 Hertz sind die beiden Varianten, die es gibt. Was haben wir hier? Haben wir 60 Hertz und die Amis haben 50? Oder andersrum? Wir haben 50, dann haben die 60 Hertz. Und diese Frequenz vom Stromnetz, die ist halt auch für das Fernsehbild relevant. Und dann haben sie eben das Problem, wenn sie jetzt einen Film haben, der aus dem falschen Land kommt, mit entsprechend vielen Halbbildern kodiert ist, dass sie entweder welche dazu erfinden müssen, ja, also indem sie einfach eine Verdopplung von einzelnen Bildern machen oder von einzelnen Frames, oder dass sie welche wegschmeißen müssen. Ja, und dann haben sie noch, dann entsteht noch ein zeitliches Problem, dass ein Film eigentlich ein bisschen zu langsam läuft. Das muss man auch wieder irgendwie korrigieren. Also das ist relativ unerfreulich, wenn man sich nicht auf einheitliche Standards festlegt. Und für viele Telekommunikationsgeschichten gibt es eben einfach weltweit gültige Standards. Ja, also sowas wie ISDN ist überall dasselbe, auch wenn es nicht besonders weit verbreitet ist in anderen Ländern. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch in den USA ISDN-Netze, ist noch nicht so populär wie hier. Hier ist nochmal eine kleine Übersicht, was so an Geschwindigkeiten möglich ist oder nötig ist für verschiedene Dinge, die man übertragen will. Ich werde jetzt nicht diese Tabelle komplett durchbesprechen. Aber so als Hausaufgabe, was könnte wohl mit der Zeile Bildabzug gemeint sein? Also da war ich etwas ratlos. Bildabzüge verbrauchen bis zu 100 Megabit pro Sekunde, was auch immer damit gemeint ist. Ja, also wenn man das googelt, findet man nichts dazu. Bildabzüge werden nur als so Fotos, ja, die man auf Papier entwickelt. Das heißt ein Bildabzug. Ansonsten weiß ich nicht, was das sein soll. Es hat ja keinen Sinn, da eine Geschwindigkeit, also wenn ich jetzt ein Bild übertragen will, da groß eine Geschwindigkeit anzugeben, ja, die dafür nötig ist. Wenn ich Videoinformationen habe, die ständig sich verändern, dann brauche ich natürlich eine bestimmte Bandbreite, damit ich ein klar erkennbares, flüssiges Video habe. Wenn ich ein einzelnes Bild übertrage, heißt es ja nur, es dauert halt eine gewisse Zeit, bis es irgendwo ankommt. Ja, achso, vielleicht noch dieses BISDN, was da in der zweiten Zeile oben genannt wird. Das ist Broadband ISDN, das ist in den 90er Jahren als aufgepeppte ISDN-Version erfunden worden. Also ISDN selber ist aus den 80ern und das Broadband ISDN kam in den 90ern. Ist also komplett durchentwickelt und standardisiert worden, wird aber nicht benutzt. Ja, also das ist irgendwie tot, weil in der Zwischenzeit dann die ganzen DSL und ähnliche Verfahren entstanden sind, die da einfach attraktiver waren. Ja, die ganze ISDN-Geschichte ist ja auch eine relativ unglückliche Geschichte. Es ist sehr viel Geld in den Ausbau des ISDN-Netzes gesteckt worden und die ganzen Glasfaser-Geschichten, die gemacht worden sind, wo man nachher festgestellt hat, man kriegt gar nicht die Performance daraus. Also deswegen ist es auch zum Beispiel in vielen ostdeutschen Gemeinden schwierig, irgendwie einen schnellen Internetzugang zu kriegen, weil da überall perfektes Glasfaserkabel liegt, aber von der Infrastruktur, so wie das aufgebaut worden ist, kann man es nicht wirklich gut nutzen. Also die individuellen Haushalte können nicht mit hoher Geschwindigkeit daran angekoppelt werden. Okay, der nächste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist Topologie. Also wenn ich Vernetzung mache und ganz viele Punkte habe, die irgendwie verbunden werden sollen, was habe ich da für Möglichkeiten, Verbindungen zu schaffen? Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Unten das letzte vermaschtes Netz bedeutet einfach nur, ich kombiniere alles Mögliche. Ja? Entweder weil ich schon mehrere Teilnetze habe, die nach irgendwelchen Topologien aufgebaut sind und die verbinde ich jetzt und dadurch entsteht etwas, was zu keiner anderen Topologie gehört, oder weil man es von Anfang an so plant und sagt, es hat Vorteile. Ja, also was wir uns anschauen, sind eben die oberen fünf und dieses vermaschte Netz ist einfach eine Kombination. Das erste ist, dass ja, im Prinzip das Beste, was man tun kann, um eine perfekte Anbindung zu erreichen, vollständiger Graph, heißt, jeder ist mit jedem direkt verbunden. Das macht natürlich das Leben in vielen Fällen leicht. Wenn ich eine Direktverbindung habe, muss ich mir keine Fragen machen, wie komme ich irgendwo hin, weil ich weiß ja, ich habe die Direktverbindung dahin. Aber das Ganze skaliert nicht besonders gut. Ja, also Sie sehen das hier mit bis zu 5 Kommunikationspartnern, die so verbunden sind. Wenn wir jetzt nicht 5, sondern 500 oder 5000 haben, dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Verbindungen, weil das wächst quadratisch. Ja, wenn Sie überlegen, wie viele Verbindungen gibt es, dann können Sie durchzählen. Sie wählen einen der Punkte aus, da gibt es n verschiedene, wenn wir n Gesprächspartner haben, und dann wählen Sie noch einen zweiten aus, da gibt es n-1 verschiedene. Ja, dann haben Sie praktisch n mal n-1, und weil es keine Rolle spielt, ob das vorwärts oder rückwärts geht, entsteht daraus dann n mal n-1 halbe. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass die Verbindungen Duplex-Verbindungen sind. Wenn es alles Simplex-Verbindungen wären, dann wäre es sogar n mal n-1. Ja, also das heißt, es wächst quadratisch, und damit ist es für sehr große Netze nicht geeignet, weil es schon bei 1000 Partnern zum Beispiel 1 Million, also eine Hälfte von 1 Million Verbindungen wären 500.000. Ja. Außerdem ist natürlich das Problem, wenn ich sage, ich mache so einen vollständigen Graph und kann deswegen auf sowas wie Routing verzichten, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn mal eine einzelne Verbindung ausfällt. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr für diese beiden zu kommunizieren. Das heißt, selbst wenn man einen vollständigen Graph hat, wird man in der Regel trotzdem Routing-Mechanismen verwenden wollen, um eben solche Ausfälle abfangen zu können. Und dann habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten, da zu gehen. Also, weil ja jeder mit jedem ansonsten verbunden ist und einer fällt jetzt weg, dann nehme ich mir halt irgendeinen anderen und gehe dahin und dann von dort weiter. Ja, also dann habe ich praktisch ganz viele Möglichkeiten, dass ich einen Zweierweg gehen kann. Ja, das ist dieses, bei N-Knoten habe ich N-2 Pfade über einen Knoten, wo also eine Verbindung gewählt werden muss. Und ich kann auch noch längere Wege gehen und es werden dann immer mehr. Also wenn ich über 2 Knoten gehe, dann habe ich N-2 mal N-3. Also man kann das einfach abzählen. Es sind ursprünglich N, die beiden, die beteiligt sind, die fallen weg beim Zählen. Dann bleiben also N-2 übrig, die ich als ersten Kontaktpunkt praktisch benutzen kann. Der ist dann auch aus der Zählung raus. Wenn ich noch einen weiteren suche, dann bleiben nochmal N-3. So kommt dieses Produkt zustande und entsprechend geht es immer weiter. Ja, das heißt also, wenn ich in so ein Ding dann wieder Routing einbaue, dann habe ich natürlich unendlich viele Möglichkeiten da, oder sehr viele, unendlich nicht, aber sehr viele Möglichkeiten, da alternative Wege zu finden. Ja, das heißt, wenn ich diesen Netztopologie habe und eine Routing-Funktion einbaue, dann ist das unter dem Aspekt der Verbindungssicherheit das Beste, was ich überhaupt machen kann. Aber es bleibt halt das Problem, dass es extrem teuer ist, so viele Direktverbindungen zu schaffen. Ja, wenn ich aber ein kleines Netzwerk habe, wo ich nur 3, 4 beteiligte Rechner habe zum Beispiel, dann könnte ich sowas machen, ja, wenn es jetzt ein Computernetzwerk zum Beispiel ist. Ja, also das ist das Erste, was einem praktisch einfallen könnte, weil man einfach sagt, ich verbinde jedes mit jedem direkt. So ziemlich das Gegenteil davon ist ein Ring. Da ordne ich das Ganze in so einer Ringstruktur an. Der Ring ist geschlossen und es ist jeder immer nur mit seinen beiden linken und rechten Nachbarn praktisch verbunden. Ja, man kann das Ganze, manchmal malt man das auch anders und malt dann sowas hin, dass man die Dinger auf so einer Linie anordnet und nur so verbindet und sagt, der ganz links außen ist mit dem ganz rechts außen verbunden. Ja, dann macht man praktisch sowas in der Art. So zeichnet man das manchmal, weil es gibt noch so Varianten, wo man jetzt hier drunter noch mehr solche Linien hat und dann praktisch ein Gitter erzeugt, wo es Verbindungen nach links und rechts und nach oben und nach unten gibt. Und man hat eben diesen Überlauf, wenn man rechts rausläuft, so wie bei Pac-Man, wenn man rechts rausläuft, kommt man links wieder rein und wenn man oben rausläuft, kommt man unten wieder rein. Ja? Und das kann man dann nicht mehr, also man kann das räumlich praktisch dann formen, aber man kann es zweidimensional nicht mehr ordentlich zeichnen. Also das wäre praktisch so eine Art zweidimensionaler Ring. Und das Problem hier bei so einer Ringstruktur ist, wenn ein einzelner Knoten ausfällt, dann ist Feierabend. Ja, dann ist keine Kommunikation mehr möglich, je nachdem, wie genau der Ring aussieht. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt hier in der Mitte einen rausnehme, dann können immer noch die direkten Nachbarn miteinander kommunizieren. Aber der Ring kann auch orientiert sein im Sinne von, es ist nur in einer Richtung möglich, durch den Ring zu gehen. Ja, also das ist eigentlich die normale Art und Weise, wie der Ring funktioniert, damit man sich nicht mit verschiedenen Richtungen eben bemühen muss. Das heißt also, wenn ich von hier nach hier will, dann würde ich nicht den direkten Weg nach links gehen, sondern ich würde es einmal komplett durch den Ring schicken. Ja, und das heißt natürlich dann eben, wenn einer ausfällt, dann ist ein Großteil der möglichen Verbindungen ist dann weg. Und wenn Sie dann noch davon ausgehen, dass über den Ring außerdem noch so Zustandsinformationen über das Netzwerk übertragen werden, dann kann es auch wirklich einen Totalausfall bedeuten, weil diese insgesamt nötigen Informationen nicht mehr da sind. Was man deswegen oft macht, ist, dass man hier jetzt nicht direkt die Knoten drin hat in dem Ring, sondern dass man Relais einbaut, die praktisch anstelle des Knotens stehen. Also dann hätte man hier ein Relais und hier direkt dran den Knoten. Und wenn jetzt der Knoten ausfällt, dann kann das Relais immer noch passiv die Informationen weitertragen. Ja, damit, also wenn es zum Beispiel ein Rechnernetzwerk wäre, einfach von Computern, die irgendwie mit einer Netzwerkkarte in so einem Ring drin sind und das Ganze ist so geschaffen, dass die Netzwerkkarte aktiv jedes Paket, was hier über den Ring kommt, annehmen muss, entscheiden muss, ist es für mich oder nicht. Und wenn es nicht für mich ist, dann gebe ich es weiter. Ja, dann würde das ja heißen, wenn Sie so einen Computer ausschalten, dass dann eben Schluss ist. Ja, weil diese Aufgabe nicht mehr ausgeführt werden kann. Und deswegen ist es besser, an der Stelle etwas zu haben, was bis auf das Weiterleiten der Pakete keine weitere Funktion hat. Und das kann man mit solchen Bypass-Relays, kann man das eben machen. Ja, und hier ist eben auch kein Routing oder sowas nötig, weil wenn Sie irgendwas verschicken wollen, Sie schmeißen das einfach in den Ring rein und es muss praktisch in jedem Paket oder was auch immer Sie da in das Netz geben, muss praktisch eine Empfängeradresse oder sowas einkodiert sein und da, wo es hin soll, wird es halt erkannt als, das ist für mich und dann wird es rausgenommen und dann ist gut. Ja, eine Frage, die dann entsteht, ist zum Beispiel, was passiert, wenn Sie da eine Adresse angeben, die es nicht gibt? Läuft es dann ewig durch den Ring, ja, ohne jemals rauszukommen oder was passiert dann? Ja, also typischerweise wird dann wohl jede Station noch so eine Art Zähler haben, dass sie merkt, dieses Ding ist hier schon einmal durchgekommen und dann wird es weggeschmissen. Ja, weil es kann ja einfach durch einen Fehler kann irgendwie ein Paket entstehen, was einen falschen Empfänger hat, den es nicht gibt. Na, also das ist der Ring. Ah ja, Verzopfung ist ja noch erwähnt. Eine andere Möglichkeit, Ausfallprobleme zu überwinden, ist, dass man nicht nur den Ring in der normalen Form macht, ja, also der Standardweg im Ring wäre ja der hier. Und bei der Verzopfung macht man jetzt etwas, wo man größere Abstände überspringt. Also dass man zum Beispiel sagt, es gibt auch noch diese Verbindungen hier. Ja, da wird immer eine Station übersprungen. Und genauso bräuchte man dann noch ein zweites, was hier die restlichen abdeckt. Ja, und wenn wir das in der Form haben, dann muss man natürlich wieder mit sowas wie Routing anfangen, dass man überlegt, was mache ich jetzt? Oder man sagt, man verwendet diese verzopfte Struktur nur als Ausfallszenario. Ja, für den Fall, dass man merkt, es geht irgendwie nicht weiter. Da ist natürlich die Frage, erkennt der Absender, der hier was reinsteckt, überhaupt, dass der nächste Empfänger tot ist, wenn er tot ist? Ja, wird das überhaupt gemerkt? Oder wie reagiert man darauf? Ja, also das ist halt die Frage, wie sieht es aus? Ne? Also Sie können zum Beispiel, Sie könnten es auch so machen, dass Sie sagen, ich weiß nicht, was sich ansonsten tut und ich schicke grundsätzlich alles über beide Verbindungen auf die Reise und hoffe, dass es auf irgendeinem der Wege dann schon ankommen wird. Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass Sie praktisch protokolllos, ohne irgendwelche Zusatzinformationen, das machen können. Ne? Ja, weil es gibt ja, wenn das Ganze wirklich so zum Uhrzeigersinn orientiert ist, gibt es ja keine Möglichkeit, dass der sich jetzt zum Beispiel abmeldet und sagt, ich bin weg, bitte überspring das. Ja? So wird natürlich ansonsten, kann man Ringe so konfigurieren. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich will jetzt einen neuen Punkt hier aufnehmen, der neu hinzugekommen ist, ein neuer Teilnehmer, dann muss man natürlich hier, dieses Ding muss man natürlich ändern, dass es dann so läuft. Ja. Und das heißt, es muss in jedem Knoten die Möglichkeit von so Aktualisierungen geben, dass eben jeder Knoten weiß, wer ist mein nächster Nachbar. Das nächste ist dann der Stern. Ja, der Stern ist von der Struktur her auch sehr einfach. Also es gibt in der Mitte einen zentralen Verteiler. Und alle sind über eine Direktverbindung mit diesem zentralen Verteilerknoten verbunden. Das heißt, hier ist auch wieder kein Routing notwendig, weil klar ist, was zu tun ist. Jeder, der eine Nachricht hat, schickt sie über seine einzige Verbindung, die er halt hat, an den zentralen Verteiler. Und der Verteiler muss dann wissen oder erkennen können, für wen das Ganze bestimmt ist und leitet es entsprechend weiter. Und da gibt's auch nur eine Möglichkeit. Hat natürlich ein großes Problem, wenn der zentrale Verteiler ausfällt, dann ist alles komplett vorbei. Ja. Vorteil ist aber, dass wenn man hier jetzt noch Stationen hinzufügen will oder weitere Teilnehmer, dass man die halt einfach genauso wie die anderen verbindet und die sind sofort verfügbar. Ja, die müssen sich irgendwie an den Verteiler anmelden, irgendwie mitteilen, wer oder was sie sind. Ja, oder der Verteiler vergibt vielleicht automatisch eine Art ID ja, an die neue Station und damit ist sie dann dabei. Also Nebenstellenanlagen in Unternehmen funktionieren beispielsweise so. Und das führt natürlich dann, wenn wir sagen, es ist eine Nebenstellenanlage, führt dann natürlich direkt zu diesem Bild, was ich eben gesagt habe, diese vermaschten Strukturen. Ja, wenn wir also einen Stern haben, der so eine Nebenstellenanlage ist, mit den Punkten hier. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter in Firma A einen Mitarbeiter in Firma B anrufen will, und da ist auch so eine Nebenstellenanlage, ja, dann muss natürlich irgendwie hier so eine Verbindung von dem einen Verteiler zu dem anderen Verteiler geschaffen werden. Und die Struktur, die dabei entsteht, wenn wir jetzt noch mehr solche Sterne praktisch zusammenbauen wollen, die entspricht nichts mehr. Die hat keine Struktur mehr. Ja, das heißt, immer wenn irgendwas in der Form passiert, dann entsteht was, das man vermascht nennt. Ja, dann gibt es noch den Bus. Beim Bus ist es so, dass man einfach an den Bus sich irgendwie ankoppelt und Informationen auf den Bus schickt und die stehen dann für einen gewissen Zeitraum auf dem gesamten Bus zur Verfügung. Und jeder, der am selben Bus dranhängt, kann halt Informationen sich darunter nehmen. Ein Problem ist hier, dass nicht klar ist, wer wann sprechen darf. Ja, also wenn mehrere Verbindungen irgendwie gleichzeitig laufen sollen, wie handhabt der Bus das dann? Weil wenn zur exakt gleichen Zeit praktisch zwei Kommunikationsversuche über den Bus laufen, wird es in der Regel dazu führen, dass diese konkurrierenden Daten einander irgendwie kaputt machen. Ja, und dann geht nichts in dem Moment. Das heißt, wenn man ein Bussystem hat, dann braucht man irgendeine Form von Protokoll, dass jemand, der auf den Bus sprechen will, dass er erkennt, ich darf jetzt oder ich darf nicht. Ja, neue Knoten da hinzufügen ist auch einfach, weil man die eben einfach dranhängt an den Bus. Aber wir haben hier auch wieder so ein Skalierungsproblem. Ja, wenn also extrem viele Teilnehmer auf einem Bus drauf sind, dann führt es einfach dazu, dass dieses ja, dieses Abwägen, kann ich jetzt oder kann ich nicht, dass das immer schwieriger wird und ab einer bestimmten Größe ist so ein Bussystem dann nicht mehr nutzbar. Ja? Wenn alle Teilnehmer regelmäßig irgendwelche Informationen rausschicken wollen. Mit dem Beispiel ISDN ist nicht gemeint, dass das gesamte ISDN-Netz als Bus funktioniert, sondern wenn Sie Ihre lokale ISDN-Installation haben, dann gibt es diesen S0-Bus, wo Sie einzelne Geräte dranhängen können. Und das ist etwas, was nach dem Bus-Prinzip funktioniert. Ja, dann haben wir eine Baumstruktur. Ein Baum kriegt man unter anderem auch, wenn man mehrere Sterne zusammenbaut. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt, dass wir hier noch einen dritten Stern haben, mit dem Verteilerknoten hier in der Mitte, und wir fügen jetzt diese drei Sterne so zusammen, dass es hier praktisch einen Überverteiler gibt, ja, dann ist das auch eine Baumstruktur. Es sieht nur nicht aus wie ein Baum, weil es anders gemalt ist, aber hier ist die Wurzel von dem Baum und dann gibt es zu jedem Endpunkten gibt es praktisch genau einen Weg. Ja, ein Baum ist ja einfach ein Graph, der kreisfrei ist, also in dem es keinen Kreis, keinen Weg zu sich selbst zurückgibt. Ja, und mit so einer Baumstruktur kann man also relativ kurze Wege hinkriegen und ja, es ist eine relativ praktische Geschichte. So. Ja, das letzte ist eben Vermaschung, wenn man einfach alles Mögliche miteinander kombiniert. Also als vermascht kann man praktisch alles bezeichnen, was in kein anderes Standardsystem reinfällt. Ja, wenn man will, kann man jetzt noch zusätzliche Topologien definieren, wie etwa das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, wo man so ein Gitter aufbaut. Ja, das findet aber in der Telekommunikation eigentlich keine Verwendung. Wo man Gitter-Topologien hat, das ist oft bei Hochleistungsrechnern, die ganz viele Prozessoren haben, also Tausende von Prozessoren, und die werden oft in einem zweidimensionalen Gitter angeordnet und haben dann direkte Kommunikationslinks praktisch nur entlang dieser Gitterlinien. Ja, das heißt, wenn ich praktisch in meinem Raster zwei Positionen entfernt bin, dann muss ich per Routing irgendwie dahin. Und wenn ich nur eine Position entfernt bin, habe ich eine Direktverbindung. Aber es gibt keine Schrägverbindungen oder sowas. Ja? Und diese riesigen Gitter, die sind praktisch immer so organisiert, wie ich das eben beschrieben habe, dass man eben von oben, von ganz oben auch nach ganz unten kommt und von ganz links nach ganz rechts. Dadurch entsteht so eine Toruskonstruktion. Ja, das ist so, wenn man praktisch so ein Blatt nimmt und das zunächst mal so verbindet, ja, dann hat man oben unten verbunden, also wenn das hier der unterste ist, dann kommt er hier an den oberen wieder dran, und wenn ich das jetzt nochmal umstülpe, ja, dass dieses Ende mit diesem Ende zusammenkommt, dann entsteht so ein Bagel oder sowas, ne? Oder wie heißen die Dinger? Ja, praktisch so ein dreidimensionaler Ring, wo man in der Mitte durchgreifen kann. Das wäre dann die Struktur, wie man diese Hochleistungscomputer, wie man da die Prozessoren vernetzt. Aber eben außerhalb von diesem speziellen Anwendungsgebiet macht man das eigentlich nicht. Ja. Nächster Punkt ist dann Übertragungsverfahren. Ja, also was passiert, wenn ich Daten übertrage, wie ist so ein Kanal beschaffen, was muss ich tun, um Sachen vorzubereiten für den Kanal und wieder rauszunehmen. Und das kann man sich schematisch erstmal so vorstellen, wir haben wieder unsere Quelle und Senke, da ganz rechts in dem Kästchen fehlt ein S, also wenn Sie einen Ausdruck haben, können Sie ein S reinmalen für die Senke, und dazwischen haben wir praktisch zwei Kodierungsphasen. Ja, das erste von der Quelle aus ist die Quellenkodierung und danach kommt noch die Leitungskodierung. Und bei der Quellenkodierung, da stecken so Sachen drin, wie etwa, dass ich analoge Sachen erstmal in digitale Informationen überhaupt umwandle. Ja, dass ich es also grundsätzlich für einen Transport vorbereite und die Leitungskodierung, da geht es darum, dass ich jetzt konkret weiß, über welches physikalische Medium ich eine Übertragung machen werde. Und abhängig davon, ob ich da jetzt irgendwie eine Zweidraht-Telefonleitung habe oder irgendwas, was per Funk arbeitet, werden halt andere Sachen nötig sein, um das Ganze für diesen speziellen Kanal vorzubereiten. Ja, und diese beiden Codierungsstufen sind im Prinzip unabhängig voneinander. Weil das erste ist nur so eine allgemeine Codierung, dass es in irgendein Standardformat gebracht wird und danach geht es konkret darum, dass über ein bestimmtes Medium übertragen wird. Ja, und auf der anderen Seite muss ich dasselbe natürlich in umgekehrter Reihenfolge wieder rückgängig machen, damit ich am Ende in der Senke die Informationen wieder zurückerhalte. Bei digitaler Sprachübertragung, ja, jetzt also einfach als ein konkretes Beispiel, sieht es eben so aus, dass die Quellenkodierung im Wesentlichen aus dieser Umwandlung von Ton in digitale Informationen besteht. Ja, das ist einfach die Kodierung, die Quellenkodierung. Und danach Leitungskodierung, da geht es eben wieder darum, was verwende ich jetzt für Übertragungswege. Dann geht es durch das Netzwerk durch und kommt in umgekehrter Reihenfolge dann wieder raus. Also zunächst muss es wieder dekodiert werden, direkt vom Kanal runter. Dann habe ich praktisch die digitalen Informationen, die oben aus dem Quellenkodierer rausgekommen sind. Und dann muss ich dieses digitale Zeug wieder dekodieren, damit ich es im Ohrhörer hören kann. Und wenn man jetzt nicht Sprache überträgt, sondern irgendwas, was schon digital ist, dann sieht das Ganze ähnlich aus. Und diese Quellenkodierung, die jetzt hier digitale Signalwandlung heißt, die könnte auch leer sein. Ja, also es könnte auch sein, dass da gar nichts zu tun ist. Wenn meine Quelle schon praktisch das richtige Format hat, ja, die richtige Kodierung hat, mit der ich es auf den Weg schicken kann, dann würde da eventuell gar nichts passieren. Ja, Tatsache ist natürlich, dass wenn man über irgendwelche standardisierten Protokolle was überträgt, dass man so eine ganze Schicht von Protokollebenen hat, auf denen man die Sachen unterschiedlich behandelt. Ja, also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine TCP-Übertragung haben, Sie haben dann das TCP-Protokoll, das verwendet das IP-Protokoll, dann sind Sie vielleicht auf Ethernet-Frame-Ebene, wo irgendwelche Dinge passieren und dann sind Sie irgendwann ganz am Schluss wirklich an der Hardware dran, wo dann die Bits übertragen werden. Und genauso auf der Rückseite muss es dann wieder entsprechend zusammengesetzt werden. Also über das Ethernet kommen irgendwelche Frames rein, die ausgewertet werden. Dann sieht man da drin, aha, das gehört zu irgendwelchen IP-Paketen. Und die werden dann zu TCP-Paketen und schließlich der Anwendung beim Empfänger zugestellt. Ja, das ist aber eigentlich das ganze Zeug, was dann wohl nächstes Semester in den Netzwerken kommt. Aber es sind halt ähnliche Prinzipien. Ja, also wenn ich Telekommunikationssysteme habe, die eine Vernetzung bedeuten, oder wenn ich Rechnersysteme habe, die vernetzt sind, das sind halt die Prinzipien, sind die gleichen in vielen Fällen. Okay, was verstehen wir jetzt genau unter der Quellenkodierung? Ja, also ausformuliert, Darstellung von Nutzinformationen in einer Art, dass sie von dem verfügbaren Übertragungskanal mit möglichst geringen Veränderungen übertragen und auf der Empfängerseite reproduziert werden können. Ja, das heißt also, ich bereite das schon mal so vor, dass es prinzipiell irgendwie geeignet ist, vernünftig übertragen werden zu können. Das heißt eben zum Beispiel, dass ich analoge Dinge in digitale wandeln muss, wenn es anschließend digital weitergehen wird. Und bei der Leitungskodierung sind wir also näher an der Hardware dran, ja, an der eigentlichen Technik. Da wird es eben so umgewandelt und auf den Kanal aufgesprochen praktisch, ja, dass es ordentlich durch den Kanal übertragen werden kann. Also auf Ebene der Leitungskodierung muss ich sowas beachten wie die Bandbreite. Ja, dass ich weiß, welche Art von Informationen überhaupt über diesen Kanal übertragen werden kann. Und bei der Quellenkodierung bereite ich das Ganze nur vor. Ja, und das heißt natürlich auch, dass ich vielleicht immer dieselbe Quellenkodierung verwende, also der Codierer, den ich da einsetze, der ist immer gleich Und dass ich aber, wenn ich weiß, etwas geht über den einen oder über den anderen Kanal raus, dass ich dann einen unterschiedlichen Leitungskodierer dafür verwende. Ja. Wenn wir jetzt Sprache digitalisieren wollen, um eben zum Beispiel über ISDN eine Sprachverbindung aufzubauen, die aber digital ist, dann muss ich das Ganze in ein digitales Format umwandeln. Und was man da typischerweise macht, ist, dass man dieses PCM-Verfahren, also Pulse Code Modulation, verwendet. Ich glaube, dass wir am Anfang bei Datenformaten über diese Sachen gesprochen haben, oder? Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was ich in den allerersten Termin gemacht hat. Mit was haben wir angefangen ganz am Anfang? Datenformate. Und habe ich da nicht diese Bilder schon mal gehabt, die so aussahen wie das hier?
Nicht so ähnlich, das war so ähnlich.
Ja.
Da ging es aber, glaube ich, um den Qualitätsverlust bei JPEG zu.
Ja. Ja, also ich dachte, dass ich auch diese Audio-Geschichte schon dabei gehabt hätte, weil diese Abtasterei, die da passiert. Ja, okay. Ja, ich meine, weit darüber hinaus geht es jetzt hier auch nicht. Also das grundsätzliche Problem ist einfach, wir müssen hier diese kontinuierlichen Informationen, die wir haben, irgendwie in was Diskretes umwandeln. Ja, und gut, hier ist jetzt genauer angegeben, also wir haben bestimmten Frequenzbereich, eine bestimmte Bandbreite, wenn man normale Sprache irgendwie hat. Und wir machen also eine Abtastung, das heißt hier in dem Fall alle 125 Mikrosekunden nimmt man praktisch auf, was in dem Moment gerade zu hören ist. Ja, also in diesem konkreten Zeitpunkt. Und dann hat man natürlich irgendwelche Wellenhöhen, ja, die man dann irgendwie kodieren muss. Und da haben wir dieses Quantisierungsproblem. Also es finden an zwei Stellen findet praktisch eine Qualitätsverschlechterung statt. Wenn wir zunächst mal ganz links oben gucken, das ist praktisch das Tonsignal, wie es in der Welt analog vorkommt. Und das hat die Eigenschaft, dass es zum einen kontinuierlich ist, also es ist eine durchgezogene Linie. Ich kann zu jedem Zeitpunkt, kann ich mir das angucken und es ist irgendein Wert da. Und die zweite Eigenschaft, die auch kontinuierlich ist, wenn ich mir den Wert anschaue, also die Höhe, ja, die kann auch beliebig sein. Also da gibt es nicht eine endliche Anzahl von Möglichkeiten, sondern das sind unendlich viele. Ich habe zwar vielleicht einen kleinsten und einen größten Wert, weil alles außerhalb von so einem Bereich dann nicht innerhalb der Spezifikation ist und da muss ich mich nicht drum kümmern. Ja, aber innerhalb von so einem Intervall gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten. Und jetzt passieren eben zwei Sachen. Das erste ist, dass ich diese, was das war, alle 125 Mikrosekunden halt mir angucke, wie ist der Zustand. Dann komme ich da nach rechts oben. Ja, das ist die zeitdiskrete Darstellung. Da weiß ich also nicht mehr, wie es zu jedem beliebigen Zeitpunkt aussieht, sondern nur noch so abgehackt zu bestimmten Zeitpunkten. Ja, und diese Punkte, die ich da messe, haben aber immer noch die Eigenschaft, die Werte sind noch analog. Ja? Die haben noch die Eigenschaft, dass sie wirklich beliebig in dem Intervall liegen können. Und dann gehe ich in dem nächsten Schritt hin und digitalisiere das in der Form, dass ich sage, es gibt nur endlich viele verschiedene Werte, die angenommen werden können. Ja? Und dann wird halt jeder dieser Punkte, wird praktisch einer dieser Linien hier zugeordnet, wo er am nächsten dran ist. Also es ist eine Art von Rundung auf endlich viele Möglichkeiten. Und dadurch kriege ich dann etwas, was insgesamt digital ist. Innerhalb eines bestimmten, einer bestimmten Zeitlänge, wenn ich jetzt sage innerhalb von einer Sekunde oder so, wenn hier diese Skala jetzt genau eine Sekunde wäre, dann habe ich halt hier meine 12 Werte abgetastet oder 125 Werte oder wie viel auch immer. Und die haben nur endlich viele Möglichkeiten. Das heißt, jeden einzelnen von diesen Werten kann ich in einer bestimmten Anzahl Bytes kodieren, ja, weil der ja nur so und so viele Möglichkeiten hat. Und ich kann für die ganze Sekunde praktisch das zusammenfassen und dann habe ich eine endliche Menge an Daten, die beschreiben, was akustisch in dieser Sekunde passiert ist. Ja. Es gibt dann auch noch diese Variante hier, die wird aber nicht verwendet. Also man könnte auch praktisch nicht den Weg erst nach rechts, dann nach unten, sondern man könnte auch erst nach unten und dann nach rechts gehen. Aber so funktioniert es nicht, weil dann müssten Sie praktisch für beliebige Zeitpunkte einen ganzen Haufen Signale also umrechnen. Ja? Das ist nicht praktisch lösbar, das kann man nicht machen. Ja. Aber vom Prinzip gibt es auch diese Art der Speicherung, ja? Kann man sich zumindest vorstellen. Aber der normale Weg bei der PCM Konvertierung praktisch ist immer hier zunächst nach rechts und dann nach unten, und dann hat man es eben komplett digitalisiert und kann das Ganze übertragen. Jetzt gibt es aus der Informationstheorie von Shannon im Wesentlichen ein Abtasttheorem, und ja, das lese ich Ihnen einfach vor in der Form, weil man das genau formulieren muss. Also das Abtasttheorem sagt Ihnen praktisch, wie viel Speicher Sie benötigen, um bestimmte Informationen so zu erfassen, dass Sie die mehr oder weniger perfekt wiederherstellen können. Und da ist die Idee, wenn Sie ein Signal haben, das also in einem bestimmten Spektrum nur sich bewegt, also mit einer Minimal- und einer Maximalfrequenz, dann müssen Sie das abtasten mit einer Schwingungszahl, die größer als zweimal diese Maximalfrequenz ist. Und wenn Sie das tun, dann können Sie praktisch aus den Informationen, die Sie da gewinnen, anschließend das Ursprungssignal wiederherstellen. Ja, wie macht man überhaupt so eine Wiederherstellung? Also wenn Sie praktisch, wenn Sie ursprünglich hier irgendwie so eine Kurve haben und jetzt haben Sie hier verschiedene Werte abgetastet, ja, und die haben Sie übertragen, dann haben Sie am Ende irgendwie sowas, ja, und das sieht natürlich nicht besonders gut aus. Also was könnte man jetzt machen? Man könnte versuchen, da irgendwie gerade Verbindungen reinzubauen, so, ja, aber das hat natürlich nicht die Struktur. Wenn man weiß, das Ganze hat irgendwie einen sinusförmigen Verlauf. Ja, in den original analogen Signalen gibt es keine Kanten oder sowas. Das macht immer solche sinusförmigen Schlenker. Und man kann jetzt einfach mathematisch praktisch bestimmen, wie das Ganze aussehen muss, damit es wieder das ursprüngliche Signal ist. Also Sie kriegen aus diesen Punkten, wenn Sie genug Punkte haben, dann kriegen Sie so eine Kurve wieder zurück. Ja, das Problem ist jetzt, wenn hier irgendwelche komischen Dinge passieren, also wenn hier zum Beispiel sowas drin wäre, ja, das da oben soll auch rund sein, und Sie erfassen den Punkt und den Punkt, dann haben Sie diesen kompletten Ausbrecher, der da drin war, den haben Sie natürlich verloren. Also deswegen ist es das Problem, dass man genug von diesen Punkten sammeln muss, um am Ende wieder was Gescheites zusammensetzen zu können. Ja? Aber wenn Sie dann noch weitere Zwischenpunkte praktisch haben, da muss gar nicht das Maximum hier dabei sein unbedingt, dann kriegen Sie das wieder zurück. Ja? Sie kennen vielleicht aus Excel diese Möglichkeit, dass man durch Punkte eine glatte Kurve durchlegen lassen kann. Das sind so Spline-Funktionen. Das sind dann keine sinusförmigen Funktionen, sondern das sind im Prinzip Polynome, gestückelte. Also es besteht abschnittsweise aus Polynomen. Und das ist ein ähnlicher Ansatz. Also da kriegt man auch, wenn man genug Werte hat, kriegt man halt ein Polynom, was irgendwie das Ganze veranschaulicht. Das kann man dann zum Beispiel für Vorhersagen oder sowas verwenden. Wenn man Punkte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, kann man zumindest für die ganz nahe Zukunft eine Vorhersage machen, wie es weitergehen wird. Okay, hier ist nochmal, es ist im Prinzip dasselbe Bild wie auf dem Bild zwei Folien vorher rechts unten, ja, wo man also sehen kann, wie die ursprüngliche Kurve in zwei verschiedenen Schritten digitalisiert wird, indem man einmal das Ganze zeitlich rastert und dann anschließend noch sagt, ich akzeptiere nur bestimmte Werte. Das ist einfach nur hier nochmal etwas besser zu erkennen. Wenn wir jetzt Informationen über unsere Leitung übertragen, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also wenn wir das durch so ein Kupferdraht zum Beispiel schicken, dann macht man das ja, indem man praktisch die Intensität des Stroms irgendwie anpasst. Ja, das heißt, es gibt irgendwie hohe und negative Werte, die durch die Leitung gehen können, auf der anderen Seite entsprechend erkannt und ausgewertet werden. Und da hat man sehr viele Möglichkeiten. Man kann das Einfachste machen und eine Art binäres System haben, indem man einfach nur zwei unterschiedliche Möglichkeiten zulässt. Ja, dass man sagt, es gibt einen hohen Pegel und einen niedrigen Pegel und das ist das Einzige, was irgendwie unterschieden werden kann, dann entsteht praktisch ein binärer Code. Das ist, wenn man aus der EDV praktisch kommt, ist das relativ naheliegend, weil so im Rechner halt Informationen kodiert werden. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt die beste Wahl ist für eine Kodierung auf der Leitung. Ja? Weil die Leitung halt prinzipiell auch noch andere Zustände irgendwie ertragen könnte. Also entsprechend gibt es auch dreistufige oder vierstufige Sachen, wo sie halt nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern drei oder vier oder noch mehr haben. Und wir definieren als die Schrittgeschwindigkeit Baud. Baud ist nicht dasselbe wie Bit pro Sekunde. Das ist in vielen Fällen ist es dasselbe. Ja, so und so viel Baud sind so und so viel Bit pro Sekunde. Aber wenn wir eben keinen zweistufigen Code, sondern was anderes haben, dann ist Baud was anderes. Baud heißt einfach ein Code-Element, wie lange dauert das, das zu übertragen. Ja, also es ist einfach der umgekehrte Wert, ne? Also Kehrwert. Und generell, die Codes, die wir entwickeln für eine bestimmte Leitung, die sollen zwei Eigenschaften haben. Das eine ist die Gleichstromfreiheit. Und das andere ist die Taktdrückgewinnung. Ja, und bei der Gleichstromfreiheit geht es darum, wenn man jetzt ständig einen hohen Pegel praktisch über die Leitung schickt, dann findet insgesamt eine Bewegung statt. Und die auf der Leitung herrscht dann praktisch kein Gleichstrom. Ja. Und das ist unerwünscht. Es soll eben nicht praktisch Elektrizität fließen irgendwie in die andere Richtung, die dort irgendwie verbraucht werden müsste, sondern das Ganze soll diese Gleichstromeigenschaft haben. Das heißt, eigentlich müssen wir genau die gleiche Menge an hohen und niedrigen Pegeln da irgendwie rüberschicken. Und da werden wir gleich verschiedene Codes sehen. Die meisten haben diese Eigenschaft nicht und werden deswegen auch nicht verwendet. Ja, sondern sind nur so historisch entstanden, als man über die Sachen nachgedacht hat. Der zweite Punkt ist Taktdrückgewinnung. Es ist ja so, der Sender überträgt Informationen mit einem bestimmten Takt und setzt natürlich voraus, dass die Informationen auf der Empfängerseite auch im selben Takt abgegriffen und dann korrekt interpretiert werden. Wenn ich jetzt annehme, dass der Empfänger zum Beispiel mit einem halben Takt arbeitet, dann würde der nur jedes zweite Datum ja praktisch aus der Leitung nehmen und auswerten können. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin, dass die beiden Seiten synchron sind? Also dass der Takt beim Empfänger genau dem Takt des Senders entspricht. Und Codes, die eine Taktrückgewinnung erlauben, die sind so aufgebaut, dass zu jedem Zeitpunkt der Empfänger, wenn irgendwas reinkommt, erkennen kann, was der Takt ist, ohne selber einen eigenen Takt zu haben. Also er kann seinen Takt dann festlegen anhand von dem Code, der reinkommt. Er könnte also flexibel darauf reagieren, wenn zum Beispiel der Sender den Takt anpasst oder ein anderer Sender kommt, der einen anderen Takt verwendet, dass er einfach am Code erkennen kann, was das ist. Ja, und das funktioniert halt teilweise nicht, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einfach einen Code haben, der zum Beispiel eine 1 als bestimmten Hochwert überträgt und der ist dann kontinuierlich. Ja, dann ist zu jedem Zeitpunkt, also wenn Sie eine Sequenz von Einsen verschicken, dann ist kein Unterschied zu erkennen. Es liegt permanent derselbe Wert an der Leitung an. Und dann wissen Sie nicht, was Sie damit machen sollen. Und deswegen sind also Sachen, die Taktrückgewinnung erlauben, so, dass die irgendwie rhythmisch immer rauf runter gehen, ja, damit man daran erkennen kann, was passiert. Und da gucken wir uns jetzt einfach ein paar Dinge an. Ja, also das erste ist der NRZ-Code, Non-Return to Zero heißt der. Sie sehen ganz oben den Takt angegeben. Und 0 soll als niedriger Wert und 1 als hoher Wert kodiert werden. Und jetzt kann man hier sehen, binäre Daten, die übertragen werden. Ich Geh mal hier hin. Ja, also bei einer 0 haben wir einen niedrigen Pegel und bei der 1 einen hohen Pegel und so weiter. Und jetzt sehen Sie, solange das hier im Wechsel läuft, 0, 1, 0, 1, habe ich natürlich schön den Wechsel von Low nach High und wieder zurück. Und das heißt, solange ich also so eine alternierende Sequenz von Bits übertrage, kann ich natürlich an der Gegenseite kann ich erkennen, was da passiert. Ja? Ich könnte also zum Beispiel sagen, jede Übertragung, die ich beginne, fange ich damit an, dass ich erstmal 100 Nullen und Einsen im Wechsel schicke und damit teile ich praktisch eine Taktinformation mit. Ja, also der Empfänger, der würde dann merken, irgendwann es geht los, ein ständiges Rauf runter und dann misst er die Zeit und erkennt dann praktisch, was der Takt ist. Ja, wenn ich jetzt aber Sequenzen von mehreren Nullen habe, dann ändert sich nichts. Ja, wenn ich also hunderte Nullen nacheinander übertragen würde, wäre ständig der niedrige Pegel. Und das Problem ist, dass so eine Art Vorab-Taktübertragung, dass die nicht so präzise funktioniert, dass man anschließend es ertragen kann, dass wirklich beliebig lange monotone Sequenzen immer noch korrekt ausgewertet werden. Ja, Sie kriegen den tatsächlichen exakten Takt da nicht genau genug raus. Und es berücksichtigt auch nicht, dass vielleicht der Sender ja auch Schwankungen, leichte Schwankungen im Takt haben kann. Ja, das heißt also, wenn Sie das hier verwenden, dann kann die Gegenseite eventuell nicht genau erkennen, was da passiert. Das heißt, man müsste dann entweder die Phasen der Übertragung immer relativ kurz halten, ja, dass man davon ausgeht, wenn man einmal am Anfang irgendwie eine Hilfestellung gegeben hat, wie der Takt auszusehen hat, dass das dann übertragen werden kann. Oder Sie müssen hingehen und durch irgendwas anderes dafür sorgen, dass Sender und Empfänger präzise auf denselben Takt eingestellt sind. Dass also überhaupt keine Frage herrschen kann, was der Takt ist, dass die einfach genormt sind und da keine Probleme entstehen können. Ja, und wie sieht es aus mit dieser Gleichstromeigenschaft? Gleichstromfreiheit? Ja, also dieses U-Low ist praktisch ein Wert nahe Null und das U-High ist ein höherer, ein positiver Wert und damit ist das, was insgesamt übertragen wird, ist immer positiv, also ist nicht gleichstromfrei. Wir müssten praktisch zusätzlich noch negative Werte da drin haben. Ja, weil wenn Sie sich das vorstellen, ein perfekter Gleichstrom, der hätte irgendwie so eine Form vielleicht. Ja, und wenn wir jetzt irgendwas machen, dass wir uns ständig hier über der Nulllinie befinden, dann ist es nicht gleichstromfrei. Okay, eine andere Variante ist Return to Zero. Die Grundidee ist hier die gleiche. Null wird auch wieder durch so einen Low-Wert kodiert und die 1 kodieren wir über einen High-Wert, der aber nach der Hälfte der Zeit runterfällt auf Low. Ja, also das hat den Vorteil, dass ich hier bei jeder 1 den Takt erkennen kann. Ja, also wenn ich häufig genug eine 1 praktisch drin habe in dem, was ich übertrage, dann kann ich an so einer 1 immer erkennen, was passiert. Egal, ob ich davor und dahinter eine 0 habe oder ob ich mehrere Einsen habe. Wenn ich mehrere Einsen in Folge habe, so wie hier, dann habe ich ja permanent dieses Zickzack, ja, und dann ist sowieso klar, wie der Takt ist. Und wenn ich davor und dahinter eine 0 habe, dann habe ich trotzdem mindestens bei dieser einen 1 diesen Effekt und kann es praktisch messen. Ja, weil ich habe hier eine, wie auch immer, lang geartete Zeit diesen Low-Takt und dann geht's rauf und dieser High-Zustand ist genau einen halben Takt lang. Und das kann ich erkennen und damit ist es besser. Aber ich muss natürlich die Möglichkeit haben, das hier überhaupt zu machen. Letzten Endes ist es sowas wie eine Verdopplung des Taktes. Ja, weil ich diesen Wechsel hier möglich machen muss. Und ja, wie sieht es hier mit der Gleichstromfreiheit aus? Haben wir auch nicht. Ja, es ist dasselbe Problem. Es ist ein bisschen besser geworden, weil diese Hochphasen jetzt halbiert sind. Ja, aber das grundsätzliche Problem ist damit nicht gelöst. Und eine Lösung dafür bietet der Manchester Code. Ja. Da gehen wir nämlich hin und machen Folgendes. Wir nehmen auch negative Werte mit rein. Und sowohl 0 als auch 1 werden über einen Wechsel von einem Hochwert zu einem anderen Hochwert, vom positiven zum negativen oder andersrum kodiert. Und wenn wir uns das jetzt angucken, also zum Beispiel wie so eine 0 aussieht, die ist die Hälfte der Zeit negativ und die Hälfte der Zeit positiv, hebt sich genau auf, ja, was die Gleichstromfreiheit angeht. Also es ist genau so lange negativ, wie es positiv ist. Im Ergebnis kommt dann praktisch eine 0 raus. Und bei der 1 ist es umgekehrt, aber hat auch diese Eigenschaft. Ist so viel hoch wie niedrig, also so viel positiv wie negativ, so soll ich sagen. Und dadurch haben wir also sofort die Gleichstromeigenschaft. Und außerdem kriegen wir auch noch diese Selbsttaktung damit rein, weil wir ja praktisch jedes Mal so einen Übergang haben und dann immer erkennen können, wie der Takt ist. Ja, aber das Grundproblem, was wir schon bei dem Return to Zero Code hatten, dass eben nach einem halben Takt wieder runtergegangen wird, haben wir hier auch, weil wir jetzt praktisch halbe Takte durchgehend verwenden müssen. Also das heißt einfach, dass wir letzten Endes das System mit einem doppelten Takt betreiben müssen. Ja, aber dadurch hat das eben die erwünschten Eigenschaften. Also es gibt noch eine ganze Reihe weiterer solcher Codes, die man verwenden kann, die einige von den Eigenschaften haben oder nicht haben. Also da könnte man auch eine ganze Stunde nur über die verschiedenen Codes drüber reden. Wenn Sie das interessiert, würde ich Ihnen aus dem Buch mal was rauskopieren und das als PDF ins Campus-System stellen. Ich weiß nicht, ob Sie das darüber hinaus noch spannend finden würden. Also wenn das jemand haben will, kurze Meldung, dann kopiere ich Ihnen das raus. Okay. Ja, hier ist nochmal eine Übersicht, wo noch ein oder zwei weitere dabei sind. Da sehen Sie einfach nur noch weitere Varianten. Werde ich jetzt nicht im Detail besprechen. Ja. Diese Zeittakt- oder Taktrückgewinnung, die ist halt interessant, abhängig davon, ob wir eine asynchrone oder eine synchrone Übertragung machen. Bei der asynchronen Übertragung ist es so, dass Sie gar keinen gemeinsamen Takt für Sender und Empfänger haben. Und dann sieht es so aus, dass Sie irgendwie mitteilen müssen, wie es losgeht. Sie verwenden einen Startbit und Stoppbits. Und dazwischen liegen dann die Datenbits, die irgendwie ein festes Zeitraster haben. Ja, und es wird dann praktisch für jedes Byte, was übertragen wird, muss irgendwie eine Synchronisation erledigt werden. Und damit kriegen Sie keine besonders hohe Datenrate hin. Ja, und bei der synchronen Übertragung im Gegensatz dazu ist es so, dass Sie auf beiden Seiten denselben Takt haben und es ist klar, wann die Übertragung eines Zeichens beginnt. Ja, und damit kann man sich diese Codierung von Anfang und Ende eines Zeichens kann man sich praktisch sparen. Und das erlaubt natürlich eine höhere Geschwindigkeit. Aber dafür ist eben nötig, dass klar ist, wie der Takt ist, damit eben wirklich beide Seiten den gleichen Takt haben. Und es geht entweder über so einen Code, der den Takt mit überträgt, oder man kann noch eine zweite Leitung verwenden, die nur dafür da ist, den Takt zu übertragen. Ja? Das kann man natürlich, wenn ich eine zweite Leitung habe, dann übertrage ich da abwechselnd 0 und 1, immer im Wechsel. Dann ist klar, dass ich den Takt da rauslesen kann. Gut, schauen wir uns das beispielhaft an, die asynchrone und die synchrone Übertragung. Ja, also das sind so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn wir asynchron übertragen wollen, können wir zum Beispiel so vorgehen. Und das bezieht sich jetzt auf jedes Zeichen separat. Also für jedes Zeichen, das ich übertragen will, muss ich dieses Prozedere, wie es hier beschrieben ist, muss ich das neu machen. Ich habe zunächst einen Signalwert, der permanent auf 1 steht. Und wenn ich jetzt anfange, ein Zeichen zu senden, dann gehe ich zunächst auf 0, ja, für einen bestimmten Zeitraum. Und das nenne ich meinen Startschritt. Und die Länge, also wie lange ich in diesem Nullzustand bleibe, die ist festgelegt. Ja, die ist länger als später beim Übertragen der eigentlichen Daten, Nullen und Einsen. Ja, und das kann irgendwie ein Faktor 1,3 bis 1,7 oder sowas sein. Jedenfalls in der Form, dass man es unterscheiden kann. Es ist nicht 2, damit es nicht so lang wie 2 normale Datenbits ist, sondern es ist irgendwas zwischen einem und 2 Datenbits von der Dauer her. Ja? Und danach geht es praktisch los und es werden jetzt die einzelnen Bits oder Nullen und Einsen aus diesem aus dem Daten übertragen. Und wenn das Ganze vorbei ist, dann kommt wieder eine Information darüber, dass es jetzt zu Ende ist. Genau, also ich gehe dann wieder auf den Signalwert 1 und mache das auch wieder etwas länger, sodass erkennbar ist, hier ist Schluss. Ja, und damit ist praktisch die Übertragung eines einzelnen Zeichens abgeschlossen. Es liegt jetzt wieder dieser Signalwert 1 an, der sagt, im Moment läuft keine Übertragung und dann fange ich irgendwann wieder an mit dem nächsten Zeichen. Also es ist ein relativer Aufwand, um ein einzelnes Zeichen zu übertragen. Ja, und wenn wir das stattdessen synchron machen, dann geht es nicht mehr um einzelne Zeichen, sondern dann können wir ganze Blöcke übertragen und brauchen jetzt nur noch praktisch Informationen. Achtung, hier fängt ein Block an und hier hört irgendwo ein Block auf. Da kann man dann irgendwelche spezialisierten Zeichen für verwenden. Jetzt hier in dem Beispiel werden mehrere Synchronisations-Spezialzeichen geschickt. Dann kommt ein Zeichen für Start of Text. Also diese Synchronisationszeichen am Anfang, die sind praktisch dafür da, dass sich die Gegenseite darauf einstellen kann, aha, so in dieser Reihenfolge kommt das, so ist der Takt. Und dann kommt dieses Start der Übertragungszeichen praktisch. Ja, dann schicke ich die Nutzdaten durch in dem festen Takt. Das haben ja jetzt Sender und Empfänger, haben diesen dauerhaft geltenden festen Takt. Am Ende sage ich dann noch, wann die Übertragung vorbei ist. Und dann schicke ich vielleicht noch irgendwelche Prüfzeichen hinterher, mit denen ich prüfen kann, ob wirklich die Sachen richtig übertragen worden sind. Ja, und weil ich jetzt eben etwas größere Blöcke übertrage, die aber eine feste Länge haben, können halt Dinge passieren, die Sie dann später, auch wenn Sie dieses TCP-IP-Zeug sich angucken, wieder sehen werden in den Computernetzwerken. Es kann Ihnen eben passieren, dass Sie einmal Daten haben, die größer als ein Block sind, dann wird es fragmentiert und in mehrere Blöcke aufgeteilt, die man wieder zusammensetzen muss. Andersrum kann es auch sein, dass Sie einen Block nicht komplett ausnutzen und dann noch irgendwelche anderen Dinge da reinschreiben. Also dass Sie zum Beispiel aus zwei separaten Übertragungen irgendwas kombinieren in einem Block. Und das Ganze kann auch gemischt passieren. Ja, also dass Sie gleichzeitig dieses Kombinieren und eine Fragmentierung haben. Wenn wir solche Übertragungen machen, dann ist immer auch die Frage, wie kann man die eigentlichen Nutzdaten und, wie wir eben schon gesehen haben, so Kontrollzeichen, wie kann man die voneinander trennen? Ja, also wenn Sie irgendwas auf die Reise schicken, werden Sie in der Regel nicht nur die Nutzdaten haben, sondern irgendwelche Zusatzinformationen wie Anfang der Nachricht, Ende der Nachricht oder Achtung, hier kommt die Prüfsumme, sowas in der Art werden Sie damit drin haben. Und wenn wir jetzt irgendwas Einfaches Bitcodiertes haben, dann ist natürlich die Frage, wie erkenne ich denn, ob gerade ein Kontroll Byte oder irgendwelche Kontrolldaten reinkommen oder ob Nutzdaten reinkommen. Und das kann man machen, indem man einige Zeichen reserviert für Kontrollinformationen. So ist zum Beispiel ein Teil des ASCII-Codes definiert. Wenn Sie den ASCII-Code nehmen und die Zeichen unter 32, also unter ASCII-Nummer 32 angucken, das sind alles nicht darstellbare Zeichen. Da ist sowas drin wie ASCII 7 ist so ein Klingelton. Ja, also manche Systeme machen dann einen Ton, wenn ASCII-Zeichen 7 ausgegeben wird. Und andere Zeichen haben halt Bedeutungen von Ende der Übertragung oder sowas. Es gibt auch so einen End-of-File-Character. Das ist, glaube ich, Ctrl-Z. Also das wäre dann die 31. Was in einem längeren Datenstrom signalisiert, hier ist eine Datei zu Ende und danach fängt irgendwas Neues an oder so. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn Sie beliebige Binärdaten übertragen wollen, dann können auch diese Kontrollzeichen in diesen beliebigen Binärdaten auftauchen. Und das löst man in der Regel, indem man noch ein zusätzliches Escape-Zeichen hat, was man einem solchen Zeichen dann voranstellt. Und damit sagt man, dieses Ding jetzt nicht als Kontrollzeichen interpretieren, sondern als normale Daten. Ja, damit können Sie praktisch schon, wenn Sie... Es würde dann schon reichen, zwei Kontrollzeichen zu haben. Das eine, wenn es alleine auftaucht, bedeutet halt, irgendwas soll geschehen und dahinter folgen Informationen, was zu geschehen hat. Das wäre dann ein Teil der Kontrolldaten. Also Sie würden die immer mit einem Kontrollzeichen einleiten und dahinter irgendwelche anderen Bytes, die den Befehl vervollständigen. Und wenn das Kontrollzeichen nicht als solches interpretiert werden soll, sondern einfach binärer Dateninhalt ist, dann verwenden Sie ein zweites Kontrollzeichen, was davor steht, und dann wird es entsprechend ignoriert. Ja. Da muss man natürlich darauf achten, dass man beim Empfang, wenn man so einen längeren Datenblock bekommt, dass man diese zusätzlich eingefügten Escape-Zeichen wieder rausschmeißt, damit die nicht drin bleiben. Eine zweite Geschichte ist, das, was hier als Bitstopfen oder Bitstuffing bezeichnet wird. Wenn wir jetzt wieder diese Geschichte mit dem Takt betrachten und sagen, es ist irgendwie am Anfang eine Synchronisierung erfolgt, also der Takt wurde praktisch mitgeteilt und jetzt kommt aber ein ganz langer Block, der nur aus Einsen besteht und wir haben keinen selbsttaktenden Code. Ja, dann geht die Information über den Takt mit der Zeit wieder verloren, weil wir einfach permanent zum Beispiel so einen High-Pegel haben und wenn der lang genug anhält, dann weiß man nicht mehr, naja, sind da jetzt 20 oder 21 Einsen drin übertragen worden. Und deswegen gibt es so eine Technik, dass man hingeht und sobald eine bestimmte Anzahl identischer Bits aufeinander folgt, dass man dann immer ein andersrum zeigendes Bit einbaut. Ja, also hier in dem Fall sagt man zum Beispiel, wann immer 5 Einser-Bits in Folge kommen, muss dahinter ein Null-Bit eingefügt werden, ja, damit man den Takt am Ende noch rauslesen kann. Genauso auch, wenn 5 Nullen aufeinander folgen, muss eine 1 eingebaut werden. Ist das gleiche Spiel. Trotz allem, was man da versucht, wird es immer zu Fehlern kommen während der Übertragung und es gibt jetzt verschiedene Dinge, die man tun sollte. Das erste ist natürlich überhaupt erstmal zu erkennen, dass es Fehler gegeben hat und dann im Idealfall die Fehler auch zu korrigieren. Ja, bei der Fehlerkorrektur gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste ist, wenn man einen Fehler festgestellt hat, zu sagen, bitte schickt es nochmal. Aber das ist vielleicht nicht immer möglich. Also es gibt ja, also wenn wir zum Beispiel eine Simplex-Verbindung haben, eine Verbindung, die nur in eine Richtung geht, dann können wir ja nicht in die andere Richtung sagen, bitte schickt es nochmal. Das heißt, dafür muss es auch Möglichkeiten geben, dass erkannte Fehler korrigiert werden, allein aus der Nachricht heraus. Ja, das wird nur gehen, indem man Informationen redundant verschickt. Das heißt, man baut Fehlerkorrekturhilfen in die übertragenen Daten ein. Und um jetzt erstmal überhaupt Fehler erkennen zu können, wird man also irgendeine Form von Prüfcode da einbauen müssen. Das Einfachste ist, dass man so Paritätssachen einbaut. Ich gehe direkt zur nächsten Folie, weil da ist das grafisch dargestellt. Es gibt also eine Quer- und eine Längsparität und die zyklische Blocksicherung gucken wir uns dann gleich auch an. Ja. Also zunächst mal die Querparität, wenn Sie sich vorstellen, die Daten werden zeilenweise übertragen, ja, dann ist das Paritätsbit praktisch einfach die Quersumme. Ja, also es werden einfach alle Nullen und Einsen zusammengezählt, die in diesen Bits auftauchen und dann wird modulo 2 halt die Summe berechnet, sodass insgesamt die Anzahl aller Einsen immer gerade ist. Ja, das hängt davon ab, ob wir gerade Parität oder ungerade Parität machen. Es gibt beide Varianten. Hier ist es so gemacht, dass die Gesamtzahl der Einsen in einem solchen Block, dass die gerade sein muss. Und damit ergibt sich halt automatisch, wie so ein Paritätsbit aussehen muss. Und entsprechend kann man, wenn man mehrere solche Zeilen hat, auch noch ein Längsparitätsbit setzen, indem man von oben nach unten halt durchzählt und da wieder mit derselben Eigenschaft es macht. Ja. Und gut, dieses Ding hier hinten, das ist dann also komplett, das prüft praktisch, ob die ganzen Paritätsbits auch noch richtig übertragen wurden. Aber man könnte da auch drauf verzichten, das wäre jetzt nicht nötig. Aber da das Ganze in Bytes jeweils gespeichert wird, kriegen Sie das letzte Paritätsbit sowieso. Ja. Und damit kann man jetzt halt schauen, wie sieht es aus. Also das Erste, was wir sehen, ist, wenn es einen Übertragungsfehler gibt, wo ein einzelnes Bit gekippt wurde, ja, dann und es nur genau ein einzelnes Bit in diesem ganzen Block gekippt wurde, dann ist natürlich das entsprechende Querparitätsbit kaputt und das entsprechende Längsbit ist auch kaputt. Und darüber kriegen wir über das Raster dann die exakte Position wieder raus. Ja, wenn wir annehmen, dass das oberste, also links oben das Bit, dass das kippt, ja, dann ist dieser Wert hier falsch und der ganz oben rechts ist auch falsch. Und weil man das erkennt, kann man dann sagen, es passt nicht. Also es muss diese Position gewesen sein und dann kann man dieses Bit korrigieren. Ja, das heißt also, wenn ich sowohl Quer- als auch Längsparitätsbits habe und ein einziger Bitfehler nur aufgetreten ist, dann weiß ich nicht nur, dass er da war, sondern ich kann ihn beheben und einfach weiterarbeiten. Wenn jetzt aber zwei Fehler auftreten, wie sieht es dann aus? Ja, dann wird es so nicht mehr funktionieren. Nehmen wir mal an, die Fehler treten in einer einzigen Zeile auf. Die ersten beiden Bits kippen. Die 0 und die 1 werden zu 1 und 0. Ja, was passiert dann? Dann wird das Querparitätsbit rechts oben wird in Ordnung sein. Also es wird nicht erkennbar sein, dass da ein Fehler ist. Und hier unten sehen wir, dass praktisch in den ersten beiden Spalten ein Fehler ist. Aber wir wissen nicht wo. Ja, dann wir können es nicht erkennen, weil ja weil die Zeilen alle in Ordnung sind. Wir wissen dann nur, dass in diesem ganzen Block zwei Fehler aufgetreten sind, aber wo wissen wir nicht. Das heißt, wir müssten das dann neu anfordern. Ja, wenn wir es irgendwie hinkriegen, könnten wir nur die ersten beiden Spalten neu anfordern, weil wir das schon erkannt haben, dass das in den Spalten ist. Aber da das ganze Zeug zeilenweise übertragen wird, werden wir es dann komplett neu anfordern müssen. Ja. Also das ist ein relativ einfaches Verfahren, hat aber natürlich den Nachteil, dass es relativ viel Speicherplatz verbraucht. Also wenn wir diese einfache Variante haben, wo das byteweise ist und jedes Byte ein Paritätsbit hat, dann heißt das, dass wir effektiv nur 7/8 eines Bytes verwenden können. Ja. Und man muss natürlich sehr viel umkodieren, weil wenn man Binärdaten überträgt, die verwenden ja alle 8 Bit eines Bytes, dann muss ich also immer aus 7 Bytes muss ich praktisch 8 Bytes machen. Ja, und davon Hand die Bits hin und her schieben, was eine relativ teure Operation ist, wenn ich die Bits umwandle. Also das ist etwas schwierig. Eine Alternative dazu sind diese CRC-Codes, Cyclic Redundancy Check. Und das basiert auf ganz interessanter Mathematik, nämlich auf Polynomdivision. Und zwar setzt es voraus, dass man ein sogenanntes Generatorpolynom hat, mit dem man dann einen ganzen Haufen von Berechnungen durchführt. Und bevor ich Ihnen das an diesen Beispielen mit Bits zeige, möchte ich Ihnen eine andere Folie zeigen, die ich dazu gebastelt habe, wo das Ganze in normalen Polynomen dargestellt ist, wie man die aus der Mathematik kennt. Ja. Wie lange haben wir? Bis 21:45, oder? 21:15? Also es ist in 5 Minuten Schluss?
Ja.
Ah. Dann zeige ich Ihnen das nicht mehr. Okay, dann machen wir mit der CRC-Geschichte. Ja, also das kriege ich in 5 Minuten nicht durch. Warum ist es denn nur bis... Ach so, ja, klar. Ja, ja. Ja. Nee, gut. Okay. Also dann sage ich nur noch ein paar Worte dazu. Also das ist wirklich ganz, ganz interessant und es basiert darauf, dass Polynomdivision, die in der normalen Mathematik, also mit reellen Zahlen, ziemlich schwierig ist, also was heißt schwierig, aber viel Rechnerei ist, dass die, wenn wir uns auf 0,1, auf das Zahlensystem 0,1 beschränken, dass die sehr einfach wird. Also die wird so einfach, weil praktisch 1 plus 1 0 ist. Ja, und es egal ist, ob ich was addiere oder subtrahiere. Also 1 abziehen macht dasselbe wie 1 addieren, was diese Polynome angeht. Ja, und damit wird so eine Polynomdivision wird sehr friedlich und lässt sich auch im Rechner schnell umsetzen. Und man kriegt sehr gute Prüfsummen damit raus. Aber wie es genau im Detail funktioniert, schauen wir uns dann nächstes Mal an. Morgen. Ja, danke.